Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem Angriff auf die syrische Kleinstadt Trimsa bezweifeln die UN-Beobachter die gegensätzlichen Darstellungen, sowohl die der Regierung als auch die der Opposition. Erste Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Armee gezielt gegen bewaffnete Aufständische vorging. Die Opposition hatte dagegen von einem Massaker an Zivilisten gesprochen. Die Regierung streitet überhaupt ab, schwere Waffen eingesetzt zu haben. Die UN-Beobachter setzten ihre Untersuchung heute fort.
Sie haben am Wochenende versucht, das Blutbad von Trimsa aufzuklären. Zweimal sind die UN-Beobachter in den zentralsyrischen Ort gefahren. Die Blauhelme gehen davon aus, dass der Angriff am Donnerstag desertierenden Soldaten und Rebellen galt. Und nicht, wie Aufständische zunächst berichtet hatten, Zivilisten. Wir bitten die Regierung, in Zentren auf den Einsatz von schweren Waffen zu verzichten. Und wir bitten alle Parteien darum, dass sie ihre Waffen niederlegen. Bei den Kämpfen in Trimsa kamen nach Angaben der Inspekteure unterschiedliche Waffen zum Einsatz. Artillerie, Mörser, Handfeuerwaffen. Wie viele Menschen dabei gestorben sind, konnten sie bislang noch nicht sagen. Die internationale Empörung in den vergangenen Tagen war groß. Westliche Länder drängen auf eine schärfere UN-Resolution. Heute nun die Rechtfertigung der syrischen Regierung vor Journalisten. Sie streitet zwar den Einsatz schwerer Waffen ab, nicht aber Kämpfe in Trimsa, angeblich mit Terroristen. Trimsa sei zu einem Ausgangspunkt für terroristische Angriffe geworden, so der Sprecher des Außenministeriums. Von hier aus habe es Angriffe auf Militärstützpunkte und benachbarte Dörfer gegeben. Die Kämpfe in Syrien dauern offenbar an. Im Internet tauchen neue Handyvideos auf, die sich allerdings nicht verifizieren lassen. Sie sollen den Einsatz von Militärhubschraubern in Syrien zeigen.
US-Außenministerin Clinton ist auf ihrer Ägyptenreise mit dem Vorsitzenden des obersten Militärrates Tantawi zusammengekommen. Sie forderte ihn zum Dialog mit Präsident Morsi auf, um den politischen Übergang zu ermöglichen. Bereits gestern hatte Clinton betont, dass die USA einen vollständigen Wechsel zu einer Zivilregierung in Ägypten unterstützen. Das Verhältnis zwischen Morsi und dem Militärrat ist angespannt. Morsi hatte das vom Militärrat aufgelöste Parlament wieder eingesetzt. In Israel sind die Proteste gegen soziale Ungerechtigkeit wiederbelebt worden. Ein Jahr nach der ersten Großdemonstration gegen hohe Lebenshaltungskosten und Mieten gingen in Tel Aviv wieder mehrere tausend Menschen auf die Straße, allerdings deutlich weniger, als die Organisatoren erwartet hatten. Bestürzung löste ein etwa 40-jähriger Mann aus, der sich selbst anzündete und mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht wurde.
Für so manchen Israeli war die gestrige Demonstration schon tragisch genug. Genau ein Jahr nach Beginn der sozialen Proteste ging man erneut auf die Straße, denn nicht allzu viel hat sich in den letzten 12 Monaten in Israel geändert. Gestern dann noch eine zusätzliche Tragödie. Ein Mann überschüttet sich mit Benzin, zündet sich aus Verzweiflung an, lässt einen Abschiedsbrief liegen, in dem er schreibt, der Staat Israel hat mich bestohlen und beraubt und hilflos gelassen. Die Menschen vor Ort versuchen ihm zu helfen. Er wird mit Verbrennungen dritten Grades in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er bis jetzt mit dem Tod ringt. Tel Aviv am Tag danach. Die Politik wiegelt ab, hat keine Antworten, sondern nur die übliche Rhetorik. Das sollte uns daran erinnern, unter welchem Stress und Armut viele Bürger zu leiden haben. Staff Shafir, eine der Führungspersönlichkeiten der Protestbewegung seit letztem Jahr, ist überzeugt, dass die Politiker auf Demonstrationen allein nicht reagieren werden. Wir müssen nun alle unsere Möglichkeiten nutzen, alle demokratischen und gewaltlosen Mittel einsetzen, um das politische System endgültig und grundlegend zu ändern.
Doch zunächst einmal findet auch heute Abend hier wieder in Tel Aviv eine Demonstration statt. Die Meinung ist im Lande total gespalten. Viele sind überzeugt, dass die Protestbewegung, so wie letztes Jahr, sich auch diesmal wieder ergebnislos totlaufen wird. Andere sind überzeugt, dass die Wut des Volkes diesmal ein politisches Erdbeben auslösen wird. Israel könnte also ein heißer Sommer bevorstehen.
In den USA rücken die wirtschaftliche Entwicklung und damit der Arbeitsmarkt immer mehr in den Mittelpunkt des Wahlkampfes. Knapp 4 Monate vor der Abstimmung griff Präsident Obama seinen designierten Herausforderer Romney scharf an. Auf einer Veranstaltung im Bundesstaat Virginia warf Obama dem früheren Chef einer Investmentfirma vor, er habe Arbeitsplätze ins Ausland verlagert. Romney wehrt sich vehement gegen die Kritik.
Wenn zwei sich streiten, freut sich das Fernsehen. Amerikas Nachrichtensender weiden sich heute am Schlagabtausch zwischen Mitt Romney und Barack Obama. Die Widersacher haben an diesem Wochenende kräftig die Kampagnenkeule geschwungen. Aggressive Werbespots diffamieren den Gegner. Wahlkampf auf amerikanisch. Wenn ein Präsident nicht die Wahrheit sagt, wie können wir ihm dann vertrauen? Obama als Lügner am Pranger der Republikaner. Das Obama-Lager schlägt zurück. Sie zeigen den fröhlich trällernden Romney als profitgierigen Manager, Arbeitsplatzvernichter und Steuerflüchtling. Wetterfest und angriffslustig zeigt sich Obama seinen Anhängern im umkämpften Virginia. Seine Botschaft: Gebt mir mehr Zeit. Das von Mitt Romney versprochene Jobwunder sei nur eine Mogelpackung.
Tax cuts for the wealthy. Rollback regulation.
Steuererleichterungen für die Reichen, weniger Bürokratie, das ist der ganze Plan der Republikaner. Das ist auch eine schöne Theorie, die leicht auf einen Autoaufkleber passt. Aber es gibt ein Problem, das wurde schon versucht, 10 Jahre lang, bevor ich ins Amt kam. Es hat nicht funktioniert. Der US-Präsident hat sich an diesem Wochenende als Mann des Volkes präsentiert und versucht, mit klassenkämpferischen Parolen zu punkten. Doch Patentrezepte gegen Amerikas Wirtschaftsmisere kann Obama nicht bieten. Die Wähler würden den Amtsinhaber auch fragen, warum er das Land dann nicht früher auf Erfolgskurs geführt hat.
Wir begleiten den US-Wahlkampf aktuell auf tagesschau.de. Unter anderem mit Animationen zu den Vorwahlen und den Aussichten der Kandidaten.
Afrikanische Staats- und Regierungschefs sind in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba zum Gipfel der Afrikanischen Union zusammengekommen. Das zweitägige Treffen wird dominiert von einem Machtkampf um die Führung der Kommission. Amtsinhaber Ping aus Gabun wird von der ehemaligen südafrikanischen Außenministerin Dlamini Zuma herausgefordert. Inhaltlich beschäftigt die Union der Konflikt zwischen Sudan und Südsudan sowie die Lage in Mali.
Deutsche Rüstungsexporte sind erneut in der Diskussion. Anlass ist ein Bericht des Spiegel. Die Bundesregierung wolle durch eine Gesetzesreform Geschäfte innerhalb der EU vereinfachen. Das Wirtschaftsministerium wies diese Darstellung zurück. Es gehe ausdrücklich nicht um die Ausfuhr von Rüstungsgütern, sondern um andere Exporte. Dort solle das deutsche Recht an die weniger strengen Vorschriften in der EU angeglichen werden. Bundeskanzlerin Merkel hat Griechenland aufgefordert, die getroffenen Vereinbarungen zur Bewältigung der Eurokrise einzuhalten. Zugleich betonte sie im ZDF, sie wolle vor einem Urteil über weitere Hilfszahlungen den Bericht der internationalen Gläubiger-Troika in einigen Wochen abwarten. Zuvor hatte sich CSU-Chef Seehofer in der ARD für ein Ausscheiden Griechenlands aus der Eurozone ausgesprochen, sollte das Land die Reformauflagen nicht erfüllen.
Trotz Nieselwetter gibt sich der bayerische Ministerpräsident im ARD-Sommerinterview vergnügt. Doch die Themen sind ernst, im Mittelpunkt die Euro-Krise. Horst Seehofer stellt sich hinter seinen Generalsekretär Dobrindt, der den Griechen den Austritt aus dem Euro nahegelegt hat.
Wenn feststehen sollte, dass jemand die Auflagen nicht erfüllen kann oder will, dann macht es keinen Sinn, in ein Fass ohne Boden zu bezahlen. Und deshalb hat der Alexander Dobrindt recht, wenn er sagt, in diesem Falle ist es besser, wenn dann die Griechen die Eurozone verlassen.
Seehofer will den Eurokurs mitbestimmen und stellt im Bericht aus Berlin Bedingungen für sein Ja zu Spanienhilfen.
Wir machen nicht mit bei der direkten Bankenhilfen, dass also Europa den Banken direkte Hilfen gibt und nicht die Staaten dafür haften. Das wird nächste Woche sehr aktuell werden bei Spanien.
Am Donnerstag will der Bundestag über Finanzhilfen für die angeschlagenen spanischen Banken entscheiden. Klar dagegen positioniert sich allein die Linkspartei.
Also wir werden mit Nein stimmen, weil der ganze Weg falsch ist, der dort beschritten wird. Es geht wieder nicht um Hilfe für die Spanierinnen und Spanier, sondern nur für Banken und Hedgefonds. Das machen wir nicht mit.
Angela Merkel strebt am Donnerstag im Parlament nicht die Kanzlermehrheit, also die Mehrheit der Abgeordneten an, sagte sie in einem ZDF-Interview.
Angela Merkel rechnet offenbar mit Widerstand aus den eigenen Reihen und will sich deshalb nicht an der symbolisch wichtigen Kanzlermehrheit messen lassen. Aus Sicht der Opposition wäre es aber eine krachende Niederlage für Kanzlerin Merkel, sollte sie bei diesem wichtigen Thema die Kanzlermehrheit verfehlen.
In Thüringen sind neue Akten zur rechtsextremen Terrorzelle NSU aufgetaucht. Gefunden wurden die 20 Ordner in den Archiven der Kripo, bestätigte die Landespolizeidirektion. Sie enthielten Einzelheiten zu Ermittlungen gegen die rechtsextreme Vereinigung Thüringer Heimatschutz, in dem auch die drei Neonazis Mitglieder waren. Die Unterlagen standen in diesem Umfang weder dem Bundeskriminalamt noch dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung.
Was können Sie ans Tageslicht bringen? Die neu gefundenen Dokumente, Listen aus den Kripo-Inspektionen in Thüringen. Seitenweise Namen von Rechtsextremisten in den 90ern. Sie könnten auch Hinweise auf das Terrortrio geben. Gefunden wurden die Akten auf Anweisung der gerade erst eingeweihten neuen Landespolizeidirektion. Sie sollte weiter aufräumen, und so wühlten die Kripo-Beamten in ihren Archiven. Die neuen Akten seien deshalb keine Überraschung, sondern lückenlose Aufklärung, so die Ministerpräsidentin.
Das geschieht sukzessive, auch durch das, was durch den Untersuchungsausschuss bewegt worden ist, aber was die Behörden auch bei einem Nachsehen in den eigenen Beständen weiter zutage befördern. Manches ist auch nicht auf den ersten Blick gleich sichtbar gewesen. Und so werden wir auch noch mit weiteren Funden in Zukunft zu rechnen haben.
Dennoch, die neuen Aktenfunde verärgern die Mitglieder des Neonazi-Untersuchungsausschusses. Denn die unabhängige Expertenkommission unter Vorsitz des ehemaligen Bundesrichters Schäfer hatte schon im Mai ihr Abschlussgutachten vorgelegt.
Dass wir in Thüringen der Peinlichkeit ausgesetzt sind, eine so renommierte Persönlichkeit wie den ehemaligen Bundesrichter hier nach Thüringen zu rufen und ihn um Unterstützung bei der Aufklärung zu bitten und ihn dann im Prinzip ohne Informationen im Prinzip verhungern zu lassen.
Immer neue Akten, immer neue Ermittlungspannen. Das befeuert auch die bundesweite Debatte. Medien berichten, dass der Chef des Bundeskriminalamtes, Jörg Zierke, wegen der Aufklärungspannen zum Jahresende in den Ruhestand versetzt werden soll. Der Bundesinnenminister dementiert, alles Spekulation, Zierke gehe nur in Rente.
Die Schweiz hat sich verärgert gezeigt über den erneuten Kauf einer Steuerdaten-CD durch deutsche Finanzbehörden. Mit der Unterzeichnung des Steuerabkommens hätten sich Berlin und Bern verständigt, auf solche Geschäfte zu verzichten, kritisierten Schweizer Politiker. Schon während des Prozesses der Beschlussfassung seien beide Länder daran gebunden. Der CD-Kauf mit Daten deutscher Bankkunden durch das Land Nordrhein-Westfalen war gestern bekannt geworden. Offiziell bestätigt wurde er nicht. Bundesumweltminister Altmaier zweifelt daran, alle Ziele der Energiewende erreichen zu können. Als ein Beispiel nannte er in der Bild am Sonntag das Vorhaben, den Stromverbrauch bis zum Jahr 2020 um 10% zu senken. Altmaier räumte Fehler in der Vergangenheit ein. So habe es Prognosen zur Höhe der Strompreise gegeben, die dann revidiert werden mussten. In Berlin treffen sich morgen Vertreter aus etwa 30 Staaten zum sogenannten Petersberger Klimadialog.
Im Nordwesten Polens haben schwere Unwetter gestern ganze Landstriche verwüstet. Tornados zerstörten Häuser und entwurzelten Bäume. Dabei kam ein Mann ums Leben. Es gab mindestens 10 Verletzte. Stromleitungen wurden unterbrochen. Die Windhosen rissen kilometerlange Schneisen in die Wälder. Bereits in den vergangenen Tagen hatten heftige Gewitter und Hagelstürme in Polen schwere Schäden angerichtet.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 16. Juli.
Den Norden Deutschlands beeinflusst nach wie vor tiefer Luftdruck. Im Süden dagegen macht sich ein Hoch über Südwesteuropa bemerkbar. Zur Wochenmitte steigen die Temperaturen in Süddeutschland deutlich an. In der Nacht fallen hier und da Schauer, die zunächst gewittrig sein können. Am Tag ziehen die Schauer im Süden und Osten ab, danach zeigt sich dort die Sonne. In der Nordhälfte entwickeln sich stellenweise teilweise kräftige Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Im Süden bleibt es bis zum Abend freundlich, im Nordwesten dagegen kommen Regenfälle auf. Der Wind weht mäßig bis frisch, bei Schauern und Gewittern sind starke bis stürmische Böen möglich. In der kommenden Nacht Temperaturen zwischen 13 und 7 Grad, am Tag 16 Grad in der Eifel und 22 Grad am Oberrhein. Am Dienstag immer wieder Schauer, erst am Nachmittag freundliche Momente. Am Mittwoch regnet es im Norden und Osten ab und an, im Südwesten ist es freundlich. Am Donnerstag wechselhaftes Wetter, im Südosten muss mit unwetterartigen Gewittern gerechnet werden.
Wir sind wieder da mit den Tagesthemen um 23.10 Uhr. Ingo Zamperoni befasst sich mit den politischen Provokationen des Horst Seehofer. Außerdem zwei Königinnen im Hamburger Hafen, wie Kreuzfahrtriesen die Lufttorpisten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.